Liebe Gemeinde, wahrscheinlich haben wir alle so das Laufen gelernt. Zunächst ging man ganz vorsichtig an der Hand von Mutter und Vater so die ersten Schritte. Und dann kommt es drauf an. Dann müssen die Eltern nämlich auf die richtige Kombination achten von Sicherheit und Freiheit. Ja, absichern und loslassen. Und bei dieser Methode, da gehören ein paar blaue Knie und mittelschwere Stürze dazu. Zwischendurch greift man immer wieder nach der sicheren Hand. Laufen lernen ist ein Abenteuer, aber es macht auch Freude, wenn ich mich richtig erinnere. Es geht voran. Das biblische Ereignis, mit dem wir es heute Morgen zu tun haben, erlaubt uns einen Blick hinter die Kulissen. Wie die Jünger das Laufen im Glauben gelernt haben. In diesen Stunden auf dem See Genezareth, in die wir jetzt mit einsteigen, da kann man richtig zugucken, auch wie sie stolpern, wie sie sich blaue Knie holen und wie der Herr Jesus sie loslaufen lässt und doch zugleich absichert und im entscheidenden Augenblick festhält. Und damit schließen wir die Bibeltage vom letzten Wochenende gewissermaßen noch einmal ab. Wir sind sehr, sehr dankbar, wie der Herr uns durchgetragen hat, auch für die vielen, vielen Mitarbeiter, die sich mit ganz viel Herzblut und Opferbereitschaft eingesetzt haben, sodass es möglich war mit so vielen Menschen, so vielen Gästen. Das war sehr, sehr ermutigend. Wir waren gekommen bis Kapitel 14 und hatten dann diesen letzten Abschnitt von Kapitel 14 nur noch kurz betrachten können. Diejenigen, die dabei waren, erinnern sich, unmittelbar also vor Vers 22, hatten die Jünger die Speisung der 5000 miterlebt. Sie hatten miterlebt, mit welchem Erbarmen der Herr Jesus die Menschenmenge behandelt hat, obwohl sie so wenig begriffen hatten zu diesem Zeitpunkt, wie er ihnen Brot gegeben hat, um ihre Mägen satt zu machen als Zeichen dafür. Ich bin das Brot des Lebens, ihr braucht mehr, ihr braucht, dass euer Herz satt wird. Aber dann entwickelt sich dieses Meeting dort am See Genezareth, am Ostufer, in eine Richtung, die Jesus offensichtlich sofort unterbinden will. Nur so ist dieser schroffe Einschnitt zu erklären, mit dem unser Text beginnt, den Sie auch vor sich haben, Matthäus 14. Wir lesen ab Vers 22, also unmittelbar nach der Speisung der 5000. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, man könnte auch fast übersetzen, zwang Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten, und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache, also morgens zwischen 3 und 6, kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf den See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus nötigte die Jünger. Das heißt, er zwang sie. Warum hat Jesus es so eilig? Warum will er die jetzt schnell ins Boot und weg von hier? Warum drängelt er seine Leute geradezu, um diese Situation offensichtlich so schnell wie möglich abzubrechen, um sie so schnell wie möglich zu beenden? Die Antwort finden wir im Parallelbericht, nämlich in Johannes 6, Vers 14 bis 15. Da wird berichtet, was am Ende dieses Ereignisses passiert ist. Johannes 6, Vers 14 bis 15. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Also der in 5. Mose 18 angekündigte Prophet. Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück. Er allein. Verstehen wir? Sie wollen Jesus zum König machen. Ein großes, großes Missverständnis. Die Hoffnungen auf einen politischen Messias, der das Joch der Römer endlich abschüttelt, gewinnen neue Nahrung. Und wenn die Stimmung jetzt eskaliert, dann kann die ganze nationale Leidenschaft sich an Jesus hängen. Und da will Jesus die Jünger rausnehmen. Ich kann mir denken, einige der Jünger konnten sich den Gedanken vielleicht ganz gut vorstellen. Endlich kapieren sie mal, was sie an unserem Jesus haben. Und möglicherweise verband der eine oder andere damit dann auch eigene Perspektiven. Wenn Jesus so eine Art Volkstribun und König wird, was fällt dann für uns dabei ab? Aber Jesus sorgt dafür, dass seine Leute jetzt sofort einsteigen und die Fahrt zurück zum entgegengesetzten Westufer antreten. Sie waren ja am Ostufer gewesen, jetzt soll es zurückgehen gegen den Westen. Erstmal kühlen Kopf gewinnen, erstmal ein bisschen rudern draußen. Das wird ihnen helfen, die ganzen Dinge wieder richtig zu sortieren. Und das Ziel ist die Landschaft Genezareth an der Westseite, das sehen wir in Vers 34, also auf der anderen Seite des Sees Genezareth. Das war eine malerische, fruchtbare Ebene zwischen Kapernaum und Magdala gelegen. Hier könnte man gut zur Ruhe kommen und dann dort den Dienst weiterführen. So ist die Planung. Und Jesus selbst sucht die Zwiesprache mit seinem Vater. Wie wir hier in Vers 23 lesen, nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und was hier als Berg bezeichnet wird, das meint wahrscheinlich das nahe der Ostküste gelegene Bergland, das dort zum Golangebirge gehört. Jesus zieht sich zurück und dann bricht der Abend herein. Jesus wird die Last all dessen, was kommen wird und woran wir ja gerade in der nächsten Woche dann, in der Karwoche auch besonders denken werden, zentnerschwer auf den Schultern gespürt haben. Aber auch diese Anfechtung, dass da jetzt plötzlich eine Abkürzung zur Machtergreifung aufgetan wird, ohne das Kreuz. Und bestimmt hat Jesus sich, als die Leute dann kamen und sagen, werde du unser König, hat er sich auch an diese Situation lange, lange Zeit vorher erinnert, an diese Versuchung in der Wüste. Können man in Matthäus 4 nachlesen, wo der Teufel ihn auf einen Berg geführt hatte und ihm alle Reiche der Welt gezeigt hat und sagt, siehe, das will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und unser Herr betet dort im Golangebirge und während er mit dem Vater Zwiesprache hält und sich auch vorbereitet auf das, was in den nächsten Tagen und Wochen kommen wird, da zieht über dem Galiläischen Meer ein unheimlicher Sturm herauf. Und seine Leute befinden sich jetzt wohlgemerkt auf sein Geheiß hin, denn er hat sie ja zum Losfahren gedrängt, mitten im Unwetter. Das haben sie davon, dass sie auf den Herrn gehört haben. Und das führt uns zur ersten Botschaft, die wir auch für uns persönlich heute Morgen mitnehmen können. Zur ersten Botschaft, die weit über diese Situation hinausreicht. Und diese erste Botschaft, wenn Sie mitschreiben, heißt, Jesus schickt uns mitten in den Sturm. Das ist der erste Punkt. Es sind hier so viele einzelne Beobachtungen und ich möchte versuchen, das in drei Merksätzen gewissermaßen zu bündeln. Und der erste Merksatz heißt, Jesus schickt seine Leute, Jesus schickt uns mitten in den Sturm. Er nötigte seine Jünger, das Schiff zu steigen. Und dann heißt es hier in Vers 24, das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Der See Genezareth war für solche kritischen Situationen durchaus bekannt. Der Wind stand ihnen entgegen, also sie fuhren von Osten nach Westen. Der Wind, der ihnen entgegenstand, war dann also der Westwind, ein scharfer Westwind. Und das ist passend für die Passionszeit dort in der Region. Wir wissen aus Johannes 6, dass das während der Passahzeit gewissermaßen geschah. Und so in diesem Zeitfenster zwischen März und Juli gab es dort sehr schroffe, heftige Westwinde in dieser Region. Klammer auf, in diese Jahreszeit passt übrigens auch das grüne Gras, von dem Markus 6, Vers 39 berichtet, dass Jesus bei der Speisung der 5000 die Leute sich in das grüne Gras lagern ließ, Markus 6, 39. Das passt alles genau in dieses Zeitfenster hinein. Passahzeit. Tja, aber Jesus hatte doch höchstwahrscheinlich vorausgewusst, was mit seinen Leuten passieren würde. Warum schickt er sie trotzdem da hinein, mitten in den Sturm oder gerade? Das Boot war schon, wie wir hier lesen, wörtlich viele Stadien vom Meer, Land entfernt. Also eine Stadie sind 185 Meter umgerechnet. Viele Stadien, das heißt, sie befanden sich irgendwo wahrscheinlich schon ziemlich in der Mitte des Sees. Und es brodelte. Möglicherweise hatte das Unwetter sie auch ein Stück weiter noch nach Süden getrieben. Mussten sie wieder dagegen halten. Sie mussten ja eigentlich ziemlich gerade rüber von Ost nach Westen. Und Jesus schickt seine Leute in den Sturm, nicht nur für ein paar Minuten, nicht nur so, wie man das vielleicht manchmal beim Fliegen erlebt, wenn es dann mal so 2 Minuten Turbulenzen gibt und da muss man aufpassen, dass man seine Kaffeetasse festhält, aber dann ist alles schnell wieder vorbei. Nein, das ist hier länger, länger. Und wenn man das zeitliche Protokoll dieser Nacht rekonstruiert, kommt man auf einige Stunden. Sie fahren ja abends am Ostufer ab. Und wenn Jesus dann zu ihnen stoßen wird, wird es schon um die 4. Nachtwache sein, Vers 25, also zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Und Jesus schickt sie in den Sturm. Und in der Situation speziell mit Petrus, da kommen wir gleich dazu, als die erste Krise schon überwunden ist, wird es ja nochmal genauso laufen. Als der Jünger ihn fragt, soll ich kommen? Was sagt Jesus? Vers 29, also er sagt nicht, Petrus, bleib mal lieber da im Boot. Bleib mal lieber im Kasten, das ist sicherer, sondern... Was sagt der Herr Jesus? Komm, komm, komm in den Sturm. Er ruft ihn in den Sturm. Jesus ruft uns in den Sturm. Ihr Lieben, was da wirklich passiert ist in jener Nacht, das wird zugleich zu einem Bild dafür, wie der Herr Jesus mit seinen Leuten umgeht. Das hatte er den Jüngern doch auch in Matthäus 10 vorher schon gesagt. In Matthäus 10, Vers 16 bis 18, da hat er gesagt, siehe, ich sende euch, Matthäus 10, Vers 16, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Er hätte auch sagen können, ich schicke euch wie Seeleute mitten in den Sturm. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen. Sie werden euch den Gerichten ausliefern. In ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Und vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Jesus schickt uns mitten in den Sturm. Und mit dem uns, da sind nicht irgendwelche Leute gemeint, sondern die, die Jesus lieb haben, die, die an ihn glauben, die sich zu ihm bekehrt haben, die unter dieser Voraussetzung jetzt leben wollen. Jesus ist mein Retter. Er ist mein Herr. Er hat mich mit meinem Schöpfer versöhnt. Ich glaube, dass er am Kreuz für meine Schuld starb und dass ich jetzt meine Sünde loswerden kann, weil er für mich eingetreten ist. Und ich gehöre zu Jesus und ich will dir folgen, Jesus. Und dann sagt er, gut, dann rufe ich dich in den Sturm. Und das gilt nicht nur für die Jünger damals, das können wir auch nachlesen in Matthäus 8, Vers 19 folgende, wo da ein Schriftgelehrter auf Jesus zutrat und sagte, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sagt zu ihm, die Füchse haben Gruben, die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Menschensohn, also Jesus selbst, hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das heißt, wenn du mir nachfolgst, dann kommst du in den Sturm. Mach dir das klar. Also, nochmal ganz deutlich zum Mitschreiben. Jesus hat niemals versprochen, dass unser Leben in ein ruhiges Fahrwasser kommt, wenn wir uns zu ihm bekehren. Niemals. Richtig, er hat Ruhe versprochen. Er hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Im Hebräerbrief steht, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Hebräer 4, Vers 9. Aber was meint diese Ruhe? Diese Ruhe meint nicht ein beschauliches Leben, sondern diese Ruhe meint Frieden mit Gott. Vergebung meiner Schuld, ein getröstetes Gewissen, Gewissheit meines Heils, Geborgenheit, das meint Ruhe. Ich will euch Ruhe geben. Aber was so die ganze Anlage unseres Lebens angeht, so die Grundstruktur unseres Lebens, manche würden sagen, das ganze Setting unseres Lebens, da bekommen wir, wenn wir Christen werden, genau das Gegenteil von Friedhofsruhe, garantiert. Weil wir eben nicht mehr in erster Linie um unser trautes Heim und unser Gärtlein und unser Bankkonto und unsere Briefmarkensammlung uns kümmern sollen, sondern um das Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Trautes Heim ist wunderbar, Gärtlein, Bankkonto und Briefmarkensammlung unter Umständen auch, aber das Reich Gottes ist wichtiger. Und hierhin gehört auch der berühmte Satz von Søren Kierkegaard, dem dänischen Philosophen, der es etwa so ausgedrückt hat. Kierkegaard sagt, wo einer Christ werden soll, muss Unruhe sein. Wo einer Christ ist, wird Unruhe sein. Und dieses Christentum ist Brandstiftung. Also Brandstiftung im guten Sinne, dass das Feuer der Liebe Jesu angezündet wird. Kierkegaard hat das im 19. Jahrhundert im Gegensatz zur eingeschlafenen dänischen Staatskirche damals gesagt. Aber dieses Zitat passt genauso gut als Gegensatz zur politisierten und theologisch entkernten und geistlich weitgehend toten Volkskirche in unserem Land. Aber wenn einer seinem Herrn nachfolgt, Da wird er in der einen oder anderen Form die Erfahrung machen, die Jesus uns angekündigt hat, die er auch seinen Jüngern angekündigt hat in Matthäus 10, Vers 24 bis 25, wo er sagt, der Jünger ist nicht über dem Meister noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, das heißt, haben sie ihn diffamiert als Teufel, wie viel mehr seine Hausgenossen. Jesus schickt uns mitten in den Sturm. Der Jünger ist nicht höher als sein Meister. Und genau diese Basislektion sollen die Jünger und wir alle mit ihnen in diesen Stunden lernen. Jesus schickt uns mitten in den Sturm. Er hat in Johannes 17, Vers 15 für seine Jünger gebetet und hat gesagt, ganz deutlich, Johannes 17, Vers 15, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Also das heißt, dass du sie mitten in der Welt bewahrst vor dem Bösen. Jesus hätte auch beten können, ich bitte dich nicht, dass du sie aus den Stürmen nimmst, sondern dass du sie mitten in den Stürmen bewahrst vor dem Bösen. Die Welt, das ist der Sturm. Es gibt geistliche Stürme, dass unser Glaube angegriffen wird von Feindschaft, von Spott von außen, dass unser Glaube aber auch angegriffen wird durch Stürme von innen, durch Zweifel. Es gibt biografische, persönliche Stürme, eine Berufskrise, Hindernisse im Studium, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Nöte und Ärger in der Familie, Finanzprobleme, dass einer mit seiner Einsamkeit nicht mehr klarkommt. Das sind Stürme, Leute. Es gibt unübersichtliche Situationen, von denen wir noch nicht wissen, wie wir sie auflösen können. Das sind auch Stürme, wenn wir Räume für unsere Gemeinde suchen und noch keine endgültige Lösung haben. Das können Stürme sein, schwierige Situationen in der Gesellschaft, Veränderungen in unserem Land. Welchen Einfluss wird der Islam künftig haben? Die ganzen multikulturellen Spannungen durch eine völlig außer Kontrolle geratene Einwanderung, aber auch durch die anderen multikulturellen Konflikte, die wir sowieso schon in unserem Land haben. Letzten Sonntag ist einige hundert Meter von hier entfernt eine 21-jährige Frau umgebracht worden, einem Ehrenmord zum Opfer gefallen, einem sogenannten Ehrenmord. Das ist unser Land. Schwierige Situation. Wie werden sich die Konzepte der Bildungspläne zur Sexualerziehung in den Schulen durchsetzen? Wie wird sich die ganze Schullandschaft entwickeln? Stürme über Stürme. Und ich denke, als Christen empfinden wir viele dieser Spannungen noch mal krasser, weil wir so deutlich den Gegensatz zum Willen Gottes erkennen. Das ist Vers 24. Das Schiff war mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und diese Stürme können uns Angst machen. Und Jesus erspart uns diese Stürme auch nicht immer. Hier steht in Vers 26, sie schrien vor Furcht. Und nochmal Vers 30, als er den starken Wind sah, fürchtete er sich. Er fürchtete sich. Und der Jesus hat in Matthäus 16, Vers 33 gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Zu seinen Leuten, zu den Gläubigen. Und wenn wir genau hingucken, sehen wir nicht nur vor den Stürmen erschrecken die Jünger, sondern sogar vor Jesus selbst. Als er dann kommt auf dem See ihnen entgegen, da steht hier im Vers 26, sie erschraken und sagten, es ist ein Gespenst. Die haben natürlich nicht an Gespenster im Kindersinne geglaubt. Da steht im Griechischen das Wort ein Phantasma. Also die wussten nicht, halluzinieren wir jetzt? Ist das eine Erscheinung? Ist das ein Geistwesen? Was ist hier los? Ein Phantasma. Angst, das ist normal. Manchmal wird in solchen Situationen Jesus über uns etwas Ähnliches feststellen, wie er zu Petrus gesagt hat in Vers 31, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Wird der Herr Jesus zu uns bestimmt auch oft sagen. Und der Zusammenhang aber zeigt, und das ist so schön, wie Jesus reagiert hier, wenn er sagt, du Kleingläubiger, dann ist das keine geharnischte Standpauke, sondern dann ist das eine behutsame, ernste Nachfrage, aber keine Standpauke. Der englische Bischof Ryle, ein bekannter Theologe, G.C. Ryle aus dem 19. Jahrhundert, hat über diese Stelle, wo Jesus die Jünger ermahnt, so schön geschrieben. Er sagt, wir sollten die außerordentliche Sanftmut Christi hervorheben. Er kann sehr viel ertragen und sehr viel vergeben, wenn er ein Herz sieht, das ihn liebt. Wie eine Mutter milde mit ihrem Kind vorgehen kann, so handelt der Herr Jesus auch behutsam mit seinen Leuten. So wie er sie vor ihrer Bekehrung liebte und sich über sie erbarmte, wird er das nach ihrer Bekehrung umso mehr tun. Und das sehen wir hier, diese liebevolle, geduldige Mahnung unseres Herrn. Aber wir fragen natürlich, warum schickt er uns in solche Stürme? Warum schickt Jesus uns in solche Stürme? Das fragen wir doch oft. Warum hat er das jetzt nicht anders gemacht? Und er schickt uns deswegen rein, das sehen wir hier, damit wir merken, wie wenig wir uns auf uns selbst verlassen können und wie sehr wir ihn brauchen. Und dass wir uns völlig auf ihn verlassen können. Das lernen wir in solchen Stürmen. Die Stürme sind ein Trainingsprogramm für unseren Glauben. Und deshalb werden wir genauso wie die Jünger, wenn wir zu Jesus gehören, noch eine zweite Erfahrung machen. Das erste war, Jesus schickt uns mitten in den Sturm. Und das zweite, was wir hier sehen, Jesus ist bei uns mitten im Sturm. Jesus ist bei uns mitten im Sturm. Seit seiner Auferstehung ist das ja noch mal klarer für uns, dass er immer da ist. Ich bin bei euch alle Tage, aber selbst vor der Auferstehung, in dieser Situation schon. Also selbst da, wo Jesus sich freiwillig den Beschränkungen seines Erdenwirkens unterworfen hat, dass er eben da nicht jederzeit an allen Enden sein konnte, war er doch mit seinem göttlichen Trost bei ihnen. Und das sehen wir hier in diesen Versen 25 bis 27. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, ich bin's doch. Jesus ist bei uns mitten im Sturm. Man kann sich das vorstellen, in diesen turbulenten Stunden, als sie da draußen mit den Elementen kämpfen, da haben die Jünger sich bestimmt gefragt, wo ist er nun? Was macht er denn? Aber Jesus hatte einen optimalen Plan. Während sie auf dem See kämpften, war er im Zwiegespräch mit dem Vater, Vers 23. Und da haben die bestimmt, Vater und Sohn, auch über die Jünger gesprochen. Und wenn es nötig gewesen wäre, hätte der Vater bestimmt zum Sohn gesagt, so jetzt aber los, rauf auf den See. Hat er aber nicht gemacht. War noch nicht die Zeit. Und dann ist es soweit. Vierte Nachtwache. Und er kommt. Und sei sicher, Jesus findet dich überall. Egal wie viel Gischt um deine Situation herum aufspritzt. Egal wie finster es über dem Meer deiner Not sein mag, er findet dich jederzeit. Er hat dich immer im Blick. Das dürfen wir wissen. Und er kommt nie zu spät. Wie wir das so gern sagen, Jesus kommt spätestens pünktlich. Wir Menschen, wir bilden uns in unserer Kurzsichtigkeit manchmal ein, dass er zu spät käme. Ja, denken Sie, Lukas 8, da die Tochter des Jairus, als der Vater den Jesus in sein Haus holen will und dann kommen sie da an und sagen, zu spät, schon gestorben. Behellige Jesus nicht mehr, zu spät. Und er weckt sie auf. Und dann Martha, die Schwester seines guten Freundes Lazarus, Johannes 11, Vers 21, er war gestorben. Und die Martha sagt zu Jesus, Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre es nicht passiert. Aber du kommst zu spät. Und Jesus sagt, du sollst jetzt gerade sehen, dass ich nicht zu spät komme, und er weckt ihn auf. Und genauso in diesem Unwetter, wo es sich bis zur vierten Nachtwache hinzieht, wird am Ende deutlich, Jesus ist absolut pünktlich. Pünktlich. Er kommt nie zu spät. Und Matthäus kennt sich und Matthäus kennt dich und mich. Und darum betont Matthäus das hier auf zweimal. Und das ist im griechischen Text noch viel, viel schöner zu sehen als im deutschen Text. Nämlich, da steht zweimal das Wort sogleich, sofort, rechtzeitig heißt das. Da steht einmal eutys in Vers 27 und euteos in Vers 31. Und dieses Wort steht jeweils am Anfang des griechischen Satzes. Also wir können das überhaupt hier nicht nachvollziehen. Vers 27 müsste dann so übersetzt werden, sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's. Und in Vers 31, als der Petrus da am Absinken ist, sogleich streckte Jesus seine Hand aus. Das steht immer an der Spitze des Satzes. Er kommt pünktlich, sogleich, sofort, nie zu spät, hab keine Angst. In Hebräer 13, Vers 5 steht dieser wunderbare Satz, das ist eigentlich jetzt ein Zitat aus Josua 1, Vers 5. Da sagt Gott, und nimm das mit, ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Er ist bei uns mitten im Sturm und er coacht unseren Glauben. Und trotzdem verhalten wir uns nicht immer so souverän, wie wir das von uns gern sehen würden. Und dann ist unser Vorgehen oft wie bei Petrus so eine Mischung von Vertrauen und Kleinglaube. Kennen wir doch. Diese Mischung von Vertrauen und Kleinglauben. Schaut mal auf den Petrus in dieser Situation. Seine Liebe zu Jesus war zwar unvollkommen und unreif, aber sie war echt. Und vielleicht ist deine und meine Liebe zu Jesus noch sehr unvollkommen und sehr unreif, aber wichtig ist, dass sie echt ist. Und dann sehen wir hier, nachdem diese erste Krise einigermaßen überstanden ist und Jesus ist da und die Jünger sehen ihn und sie wissen, dass er es ist. Und dann fasst Petrus, typisch, als erster neuen Mut und er freut sich wahrscheinlich riesig, Jesus wiederzusehen. Jetzt ist Jesus da mitten im Sturm, da kann nicht mehr so viel passieren. Da ist doch auch manchmal, wenn es drunter und drüber geht und die Kinder nicht mehr aus- und einwissen und dann kommt der Vater um die Ecke und die ganze Situation ist zwar noch nicht aufgelöst, aber der Vater ist da und der Rest wird sich dann schon finden. So ähnlich ist es hier bei Jesus auch. Und Petrus freut sich und er fragt dann in Vers 28 den Herrn, ob er auf dem Wasser kommen soll. Und schauen Sie mal, Petrus, der immer sehr impulsive Petrus, der ist überhaupt nicht eigenmächtig in dieser Situation. Der Sturm hat ihn ganz schön abgekühlt. Und er sagt, soll ich jetzt kommen? Das ist absolut vorbildlich. Und was sagt Jesus? Jesus ruft ihn aus dem Boot heraus, obwohl er weiß, was passieren wird. Aber der Petrus muss diese Lektion jetzt lernen. Versteht ihr? Der Petrus muss diese Lektion jetzt lernen. Und erst geht alles gut. Petrus steigt mutig aus dem Boot. Das muss man sich mal vorstellen, wie er diesen Kahn da verlässt in dieser tobenden See. Das ist schon mutig. Und wahrscheinlich erinnert er sich an die Situation bei seiner Bekehrung in Lukas 5, wo Jesus sagt, jetzt wirf nochmal bei Tag das Netz aus. Und er sagt, es ist ja eigentlich völlig, völlig absurd, aber auf dein Wort hin will ich es wagen. Und so macht es jetzt hier, auf dein Wort hin will ich es wagen. Und er fängt sehr gut an, es geht alles gut. Aber nach einigen Sekunden lässt Petrus sich dann doch von den Gefahren in den Bann ziehen. Und er blickt nicht mehr auf Jesus, sondern er blickt auf die Schwierigkeiten. Das hat nichts mit Magie zu tun, dass er auf irgendeinen Zauberpunkt blicken muss. Aber es geht um die innere Blickrichtung. Und wie oft passiert uns das? Liebe Leute, wie oft beginnen wir im Vertrauen zum Herrn, wir gehen im Glauben los. Das ist alles gut. Und dann fangen wir an, rumzuwackeln. Und dann gucken wir auf die Situation und auf die Schwierigkeiten und sagen, ah, ist es nicht doch alles ein bisschen zu schwierig und wir wollen ja realistisch sein. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann werden wir ein Opfer unserer eigenen Grübeleien. Der Teufel trickst mit unseren eigenen Grübeleien uns aus. Und dann halten wir die sichtbaren Probleme für wirklicher und für stärker als den unsichtbaren Herrn. Das passiert uns oft. Dass wir die sichtbaren Probleme für wirklicher und für stärker halten als den unsichtbaren Herrn. Das ist unser Problem. Und bei Petrus ist es sogar so, der lässt sich sogar von dem sichtbaren Herrn ablenken. Für den war er ja sogar sichtbar. Und schon beginnt er zu sinken. Und jetzt kann er aber noch schreien und das ist gut. Er kann noch schreien. Und das ist gut, solange du noch schreien kannst zu Jesus. Das ist gut. Zu wem rufst du, wenn es wirklich ernst wird? Bist du dem Herrn so nah, dass du spontan nach seiner Hilfe rufst? Das ist wichtig. So zaghaft und ängstlich du sein magst. Aber sei ihm immer so nah, dass du spontan nach seiner Hilfe rufen kannst. Egal wie eng es wird und wie ängstlich du wirst und wie sehr du möglicherweise auch schon versagt hast. Petrus schwacher Glaube ist besser als gar kein Glaube. Und genauso hatten es die anderen vorher auch gemacht in Vers 26. Sie hatten nach Jesus geschrien. Und Jesu Reaktion, wir sehen das, kommt prompt. Euteos, sofort streckte er die Hand aus und ergriff ihn. Und hier siehst du, mitten im Sturm coacht Jesus deinen Glauben. Und jedes Mal wirst du es hinterher umso sicherer wissen. Er ist da. Er ist da mitten im Sturm. Es kann leicht passieren, dass wir wie Petrus den Überblick verlieren und dass wir zwischendurch vorübergehend gedanklich, vertrauenstechnisch ins Trudeln kommen. Und dann ist es wichtig, dass wir immer wieder den Blick zu Jesus finden. Und seine Hand hält uns fest und zieht uns raus. Und diese Zusage an die Jünger, die dürfen wir wirklich auf uns beziehen, die der Jesus hier formuliert hat in Vers 27. Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Das darfst du auf dich ganz persönlich beziehen. Das kannst du ganz dick über den Wochenkalender dieser Woche jetzt drüber schreiben bei dir. Seid getrost. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Und du kannst Josua 1, Vers 9 dazu schreiben. Da steht es auch nochmal ganz ähnlich. Und dann ist Petrus endlich wieder im Schiff und die vertraute Gestalt Jesu wieder ganz normal steht unter ihnen. Und da können die Jünger dann zum Schluss ein drittes sehen. Jesus ist immer stärker als der Sturm. Also erstens, Jesus schickt uns mitten in den Sturm. Zweitens, Jesus ist bei uns mitten im Sturm. Und drittens und letztens, Jesus ist immer stärker als der Sturm. Das ist das Gute. Er ist immer stärker, auch als deine Stürme. Und wieder wird deutlich, Jesus hat die Macht des Schöpfers. So hatten sie es doch am Nachmittag schon erlebt. So hatten sie es doch am Nachmittag schon erlebt bei dieser wundersamen Speisung der 5000. Das waren ja nur 5000 Männer, da kamen dann nochmal mindestens 10.000 dazu an Frauen und Kindern. So hatten sie es erlebt lange Zeit vorher bei der Hochzeit zu Kana, wo Jesus, der Schöpfer, aus dem Wasser Wein gemacht hatte. Und wie er ständig die vielen Krankheiten heilte, da haben sie immer seine Schöpfermacht gesehen. Immer. Und deshalb brauchen sie sich jetzt nicht zu wundern, dass er in der Lage ist, auf dem See zu gehen. In Hiob 9, Vers 8, da war das noch eine poetische Umschreibung der Schöpfermacht Gottes. Aber hier wird es nun ganz konkret vor ihren Augen. Wissen Sie, was in Hiob 9, Vers 8 steht? Da steht, er allein spannt den Himmel aus und schreitet auf Meereswogen einher. Er spannt den Himmel aus und schreitet auf Meereswogen einher. Und genau das passiert hier. Und Psalm 77, Vers 20 sagt, dein Weg ging durch das Meer und dein Pfad durch große Wasser. Und genauso souverän sorgt Jesus dafür, dass der Sturm sich legt, sobald er ins Boot tritt. Ist das nicht eigentümlich? Hier in Vers 32, da tritt Jesus ins Boot. Er muss gar nichts mehr groß sagen. Er muss den Wind nicht beschwören. Er steht einfach, als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. So souverän ist er. Jesus ist stärker. Du, darauf kannst du dich wirklich verlassen. Jesus ist immer stärker als der Sturm. Ich erinnere mich noch, ich war Vikar in der Hannoverschen Landeskirche 1988. Also Vikar ist man, da ist man so eine Art Hilfspfarrer. Und da wurde in der Marktkirche von Hannover ein neuer Bischof eingeführt. Damals Horst Tirschler hieß der, war so ein ganz witziger Typ. Aber der predigte bei seiner Amtseinführung ausgerechnet über diesen Text. Matthäus 14. Und er war ein klassischer Vertreter der Bibelkritik. Und so sagt er es dann so ganz locker, ne? Matthäus hat diese Geschichte mit Petrus quasi erfunden. Das habe sich wohl gar nicht so zugetragen. Auch der Seewandel nicht. Und das wäre dann eben so nach der Methode typisch Petrus konstruiert. Erst tapfer, dann Versager, dann Hilferuf zu Jesus, dann gerettet. So sagte Hirschler das. Und das ist ja auch völlig in Ordnung und legitim, denn Matthäus habe seiner Gemeinde damit eine tröstliche Botschaft bringen wollen. Die Botschaft lautete, Jesus ist bei euch in den Stürmen, ihr könnt getrost vertrauen, dass Gott euch in der Not helfen kann. Und Sie merken, das klang ja ganz nett und halbwegs fromm, aber auf den ersten Blick war klar, warum das nicht funktionieren konnte. Warum? Warum konnte diese Hirschlermasche nicht funktionieren? Jesus zu vertrauen ist doch nur dann sinnvoll, wenn er wirklich die Macht hat einzugreifen. Verstehen Sie? Wenn er wirklich stärker ist, wenn er wirklich stärker ist als die Stürme, dann wäre es doch nur sinnvoll, Jesus zu vertrauen. Und nicht, dass Matthäus sich da irgendeinen Trost für seine Gemeinde ausgedacht hat. Und deshalb ist es für die tröstliche Botschaft dieses Textes unverzichtbar, dass Jesus dieses Wunder wirklich getan hat. Und dass Matthäus sich das nicht nur nett ausgedacht hat. Denn nur wenn er da wirklich eingegriffen hat in der Situation, dann kann er auch eingreifen in deine Situation und in meine Situation. Nur wenn er das wirklich kann. Nur wenn er wirklich die Macht hat. Und deshalb dürfen wir die historische Realität der Wunder und die tröstliche Botschaft der Wunder niemals, niemals auseinanderreißen. Wenn das erste wackelt, kippt auch das zweite. Und wenn das erste steht, steht auch das zweite. Die Realität der Wunder und ihre tröstliche Botschaft. Und deswegen haben die Bibelschreiber so viel Wert darauf gelegt. Leute, es ist wirklich geschehen. Wir waren Augenzeugen. Wir haben es gesehen. Und für die Jünger war die Realität dieser Situation keine Frage und deswegen war ihnen auch dann spontan klar, Jesus kann nicht nur ein Mensch sein, sondern er muss Gottes Sohn sein. Wenn er so die Macht des Schöpfers hat, dann muss er Gottes Sohn sein. Das geht gar nicht anders. Jesus ist immer stärker als der Sturm. Du, das heißt nicht, dass Jesus jedes Schiffsunglück verhindert. Das heißt es nicht. Das hat er auch nicht versprochen. Und ich denke da an den Autor dieses Liedes, das wir in wenigen Minuten gleich nach der Predigt singen werden, Horatio Spafford im 19. Jahrhundert, er war Rechtsanwalt in Chicago und er verlor seine vier Kinder bei einem Schiffsunglück. Sie waren unterwegs auf der Ville de Havre von Amerika nach Frankreich und mitten auf dem Ozean stieß der Dampfer mit einem Segelschiff zusammen und sank innerhalb einer halben Stunde. Und fast alle kamen ums Leben. Und seine Frau hat dann hinterher erzählt, wie sie sich mit den vier Kindern an Bord versammelt hat und wie sie niedergekniet sind und gebetet haben, Herr, wenn es möglich ist, rette uns und sonst mach uns bereit zu sterben. Und dann sank das Schiff und sie versanken mit ihm. Und später wurde dann nur die Frau gerettet. Ein Matrose des Schiffes hat sie irgendwie gefunden. Die Kinder waren nicht zu finden. Und dann wurde sie nach 10 Tagen in Cardiff an Land gebracht und sie telegrafierte an ihren Gatten die Worte allein gerettet. allein gerettet. Jesus verhindert nicht jedes Schiffsunglück. Und Spafford reiste sofort nach England ab, um seine Frau nach Chicago zu holen. Und in diesen schrecklichen Tagen, als er das erfuhr und er war weit weg, er konnte nicht eingreifen, da hat er gemerkt, dass Jesus doch stärker ist als jeder Sturm. Und da in diesen Tagen hat er dann das Lied geschrieben, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl im Herrn. Das heißt, ich habe Frieden mit Gott. Das schreibt er, dieses Lied, was wir gleich singen werden, das schreibt er in diesen Momenten. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern, mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich dort am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Nun lebe ich in Christo für Christum allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Das ist natürlich die deutsche Übersetzung, aber sie ist ziemlich nahe dran am englischen Original. When peace like a river. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern. Und das ist der Beweis, das ist ein weiterer Beweis dafür, dass Jesus immer stärker ist als der Sturm. Meine Kinder sind bei ihm, ich weiß sie bei ihm in Sicherheit, das weiß Spafford. Und sein Herz wird Zentner schwer gewesen sein. Und er wird bestimmt die Nächte auch durchgeheult haben. Aber der Herr ist stärker als die Stürme. Und es ist hochinteressant, wo er in diesen Stunden sein Fundament findet. Haben Sie es gemerkt? Haben Sie es rausgehört aus den Versen? Darin, dass er Vergebung seiner Sünden hat. Das ist sein Fundament, dass er weiß, ich bin versöhnt mit Gott. Er ist mein Vater. Und auch meine Kinder haben an Jesus, den Erlöser, geglaubt. Friede mit Gott, dass ich Vergebung meiner Sünden habe. Das macht alles anders. Was ist das Fundament deines Trostes? Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Jesus ist immer stärker als der Sturm. Und dann beten die Jünger ihn an. Du bist Christus, der Sohn Gottes. Das ist das erste Mal, dass die Jünger das aussprechen. Sie haben das in dieser Situation wahrscheinlich noch nicht im vollen Umfang begriffen, was das heißt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber es ist das erste Mal, dass sie das so deutlich aussprechen. Matthäus 16 wird Petrus das dann noch mal viel feierlicher aussprechen. Und so werden sie Schritt für Schritt immer deutlicher diese Gewissheit gewinnen. Er ist wirklich der, den der allmächtige Gott geschickt hat. Er ist wirklich der leibhaftige Sohn Gottes. Und dann beugen sie sich vor ihm. Und dann steht das hier so wunderschön kurz, aber klar in Vers 33. Sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und das ist die Frage am Ende, ist das bei Ihnen schon geschehen? Hat es in Ihrem Leben diesen Punkt schon gegeben, dass Sie sich vor Jesus gebeugt haben und gesagt, ich gebe es zu, ich glaube es dir, du bist Gottes Sohn und ich bete dich an und mein Leben soll dir gehören. Und irgendwann an diesem Morgen kommen sie dann am Westufer an. Mit Schlaf dürfte in dieser Nacht nicht viel gewesen sein. Aber wer kann schlafen, wenn er mit dem Schöpfer der Welt in einem Boot über den See fährt? Das muss man sich mal klar machen. Diese Stunden, ich bin sicher, werden die Jünger niemals vergessen haben. Aber diese Szene hier, die soll sich auch ganz tief in unser Herz heute Morgen einprägen. Denn was Matthäus hier in diesen wenigen Versen tatsachengetreu erzählt, ihr Lieben, das ist wie eine Miniatur. Das ist wie ein kleines Bild, in dem der Herr auch unsere Situation als Nachfolger Jesu eingefangen hat. Selbst wenn sie noch nie auf dem See Genezareth gewesen sein sollten. Das ist ihre Situation, wenn sie zu Jesus gehören. Durch wie viele Stürme mussten wir schon durch? Durch wie viele Stürme? Und wie viele werden noch kommen? Und dann müssen wir nicht denken, der Herr hätte irgendwie nicht auf uns aufgepasst oder irgendwas sei schief gelaufen oder wir wären nicht mehr unter seinem Segen. Das dürfen wir nicht denken, das wäre falsch. Natürlich, wenn wir Jesus bewusst ungehorsam werden und wenn wir unser eigenmächtiges Ding durchziehen, dann manövrieren wir unser Leben selbst in die Sackgasse. Und dann können wir natürlich nicht mit seinem Segen rechnen, selbst wenn wir kurzfristig Erfolg haben sollten. Und wenn sowas passiert ist, dann gibt es nur eine sinnvolle Reaktion. Umkehren zu Jesus, so schnell wie möglich Buße tun, um Hilfe schreien und dann bringt er uns wieder in die Spur. Aber das war ja nicht die Situation hier in Matthäus 14. Da sind ja Leute, treue Nachfolger für Jesus unterwegs, in seinem Auftrag. Und sie werden nach einem harten Arbeitstag vom Herrn in dieses Boot gesetzt. Und dann merken sie, Jesus schickt uns mitten in den Sturm. Aber sie erfahren zugleich, Jesus ist bei uns mitten im Sturm. Und am Ende sehen sie einmal mehr, Jesus ist immer stärker als der Sturm. Und dann gehen sie an Land, so wie wir jetzt, in die neue Woche reingehen. Und da treffen sie dann wieder auf viele Menschen, die alle mögliche Hilfe wollen und doch noch nicht verstehen, was sie am dringendsten brauchen, nämlich Jesus selbst. Und so endet dann dieser Text, Vers 34, und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. Und als ihn die Männer in dieser Gegend erkannten, sandten sie in die ganze Umgebung und brachten alle Kranken zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Und wir sehen hier nochmal, Jesus geht da drauf ein. Er hat so viel Erbarmen mit dieser Menge. Obwohl er ihnen doch so viel mehr geben will als die äußere Hilfe. Obwohl sie doch das Brot des Lebens brauchen. Obwohl sie das brauchen, was Spafford gefunden hat. Vergebung ihrer Sünden. Aber Jesus ist ihnen nah. Er gibt ihnen noch eine Chance. Und dann? Dann kümmert er sich wieder um seine Jünger und schult sie und bereitet sie vor, damit sie dann später nach seiner Auferstehung erneut zu diesen Menschenmengen gehen können, um ihnen zu verkündigen, was sie noch viel, viel dringender brauchen als alle Gesundheit. Als alle Gesundheit, die doch nur bis zum nächsten Krankwerden hält. Was sie brauchen, nämlich Vergebung ihrer Sünden und ewiges Leben. Und dann, nach der Auferstehung, da geht es erst richtig los mit den Stürmen. Also dagegen waren die Stunden auf dem See Genezareth nur ein leises Vorspiel. Und genau in diese Stürme wirft der Herr auch unser Leben hinein. Er sagt zu uns, die wir zu ihm gehören, wenn sie an Jesus glauben, dann gehören sie zu ihm. Seid ihr meine Zeugen. Er wirft uns voll in diese Stürme hinein. Wir haben keine Garantie für eine ruhige See. Wir haben keine Garantie für ein erfolgreiches Leben. Wir haben keine Garantie für ein langes Leben. Wir haben keine Garantie für ein leichtes Leben. Aber die Garantie haben wir, dass unser Herr immer bei uns sein wird, mitten im Sturm. Und dass er immer stärker sein wird als jeder Sturm. Und das gibt uns eine große Geborgenheit und ganz viel Mut, dass wir weitergehen und das Evangelium ins Meer dieser Welt hineinrufen, bis unser Herr wiederkommt. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.